Herr, wir sind davon überzeugt, dass auch in den großen Abläufen der Weltgeschichte du das gewichtigste Wort noch zu reden hast. Aber auch in unserem Leben möchtest du ein Wort mitreden. Heute an diesem Tag, wo wir dich oft vergessen haben, auf die Seite geschoben haben. Da wird alles erst richtig ermutigend und schön, wenn wir auf dich blicken. Hilf uns heute Abend durch dein Wort, Wichtiges und Unwichtiges zu unterscheiden. Vergib uns, was heute nicht recht war, wo wir gegen dich gehandelt haben. Und zeig uns, was morgen dran ist. Amen. Psalmen wollen wir gerade lesen. Ich habe für Sie heute den Psalm 108 ausgesucht. Mich hat der Psalm 108 deshalb gelockt, weil ich noch nie über den eine Bibelarbeit gemacht habe. Und das zieht ja manchmal auch an. Vielleicht ist er Ihnen auch gar nicht bekannt. Interessant, der Psalm 108 ist aus zwei anderen Psalmteilen zusammengesetzt. Für die, die ein Blatt Papier dabei haben, können das mal verfolgen. Aus dem Psalm 57, die Verse 8 bis 12 und aus dem Psalm 60, die Verse 7 bis 14. Wortwörtlich, fast wortwörtlich übernommen. Ich sage Ihnen nachher, warum das auch gar nicht so dumm ist. Das hat dann manche Bibelausleger dazu geführt, dass sie gemeint haben, man müsste über diesen Psalm gar nichts sagen. Das könnte man ja im Psalm 57 und im Psalm 60 nachlesen. Ich bin also ganz anderer Meinung und denke, dass das trotzdem eine Bedeutung hat. Überschrieben bei mir, Lob Gottes und Zuversicht in Kriegsnot. Die schönsten Psalmen sind in Bedrängnis entstanden und wenn Sie das Wort Bedrängnis hören, dann müssen Sie sich immer vorstellen, es hält Ihnen einer den Hals zu. Und wissen Sie, was Bedrängnis ist? Sie können nicht mehr schnell versticke. Das ist die Situation. Einer ist verzweifelt in der ausweglosen Not, die ihm den Raum nimmt und er kann gar nicht mehr durchhalten. Er schreit aus Verzweiflung. Und erstaunlich, dass ein ganz wunderbares Lob da zustande kommt. Und mir wäre jetzt wichtig, dass Sie heute Abend sagen, schade, dass ich den Tag heute verstreichen ließ und nicht mehr gelobt und gedankt habe. Ich kann immer bloß Sie wieder bitten, loben Sie Gott, singen Sie, es macht doch nichts aus. Wer nicht singen kann, der Brumm halt, heißt in dem schönen Kinderlied. Und so kann man tun oder man kann einfach mitsummen, wenn man irgendwo ein Band hört oder so. Aber dass das einem durch den Kopf durchgeht, den Tag über und die Freude, weil nämlich wir nicht eingeschnürt werden, weil der Herr da ist, der uns Raum gibt, der unser Leben beschützt und Sie werden das erleben, wie er Sie führt. Gott, mein Herz ist bereit. Ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele. Wach auf, Psalter und Harfe. Ich will das Morgenrot wecken. Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten. Denn deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist, und deine Treue, soweit die Wolken gehen. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Lande. Lass deine Freunde errettet werden, dazu hilf mit deiner Rechten und erhöre uns. Gott hat in seinem Heiligtum geredet. Ich will frohlocken, ich will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. Gilead ist mein, Manasse ist auch mein und Ephraim ist der Schutz meines Hauptes. Juda ist mein Zepter, Moab ist mein Waschbecken. Haben Sie noch nie beachtet, das ist ein schöner Vers. Ich will meinen Schuh auf Edom werfen, über die Philister will ich jauchzen. Meinen manche Leute, sie kennen ihre Bibel, aber ich habe den Eindruck, die kennen sie noch gar nicht. Wer wird mich führen in die feste Stadt? Wer wird mich nach Edom leiten? Wirst du es nicht tun, Gott, der du uns verstoßen hast? Und zieh's nicht aus, Gott, mit unserem Heer. Schaff uns Beistand vor dem Feind, denn Menschenhilfe ist nichts Nütze. Mit Gott wollen wir Taten tun, er wird unsere Feinde niedertreten. Ich muss zuerst ein Wort sagen, warum das ganz arg schön ist, dass der David hier noch einmal die Teile aus dem Psalm 57 und dem Psalm 60 genommen hat und zu einem neuen Psalm geformt hat. Im Psalm 57 geht es um Klage und um Anfechtungen. Im Psalm 60 auch. Ein Klagelied, ein Jammerlied, ein Lied, das sehr auch die große Not beschreibt. Und das Lob kommt dann erst im Vers 8. Und genauso ist es im Psalm 60. Da steht wieder die Anfechtung vorne dran. Also er kriegt so viel Schläge. Er erzählt das Gott, wie schlimm das ist. Und jetzt sagt der David, eigentlich ist das ja falsch. Nein, es ist nicht falsch. Man darf das tun. Es ist ja so schlimm, wenn wir jetzt Gesetze draus machen und sagen, man darf überhaupt nicht bitten. Es gibt ja heute ganz viele Gruppen, die sagen, man dürfe überhaupt nicht bitten. Man dürfe jetzt ein Halbjahr nur Gott loben. Das ist ein Quatsch. Ich kann mir nicht vorschreiben, was ich tun darf. Ich darf Gott so anreden, wie mir der Schnabel gewachsen ist, wie mir es ums Herz ist. Aber dem David war es so ums Herz, dass er sagt, ich möchte mit dem Lob beginnen, mit der Freude und mit dem Dank. Am Ende sehen Sie, wie kritisch die Lage war. Es geht um Tod oder Leben. Es geht ums Überleben. Er spricht in großer Bedrängnis und in Angst. Aber es ist was Wunderbares, wenn man so lobt und so singt. Wir hatten dieser Tage bei uns im Büro morgens das Lied wieder gesungen. Irgendjemand hat es vorgeschlagen. Wunderbarer König, Herrscher von uns allen, lass dir unser Lob gefallen. Von Joachim Neander, der ja mit 30 Jahren schon starb. Dessen Leben nie zur Entfaltung kam. Er hat ja nicht einmal ins Theologenamt richtig eintreten können. Damals gab es so eine Theologenschwemme und er hat kein Amt bekommen. Er wurde dann Schullehrer in Düsseldorf. Nach ihm ist ja das Neandertal genannt, wo der Neandertaler gefunden wurde. Und dann ist er nach Bremen gekommen und in Bremen hat er nur eine Frühpredigerstelle bekommen, morgens um 5 Uhr. Wer ging denn morgens um 5 Uhr schon in die Kirche? Wenn da Marktfrau war, dann musste sie auch auf den Markt und konnte nicht so früh raus. Nicht mal unsere Frühaufsteher schaffen das. Doch ein paar vielleicht unter ihnen. Es gibt schon so wackere Leute. Aber das waren, soweit ich weiß, immer unter 10 Predigthörern. Und der Joachim Neander hat den Wahlspruch, ich will lieber durch Hoffen, wie heißt es? Ich will mich lieber zu Tode hoffen, als durch Unglauben verloren gehen. Und das ist so schön, wenn man diese Freude hat. Gerade Neander, der auch das andere Lied uns geschenkt hat, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und viele, viele schöne Lieder, auch das herrliche Sommerlied, Erde, Himmel, Luft und Meer. Es ist was Schönes, wenn man so loben kann, auch in der Bedrängnis. Und zwar einfach, weil man den Blick hat und sagt, da ist doch Gott, der Herr. Das ist ja in diesen Liedern so herrlich. Wunderbarer König, Herrscher von uns allen, wo er dann sagt, großes Licht der Sonne, schieße deine Strahlen, das große Rund bemalen. Ich sehe doch hinter diesen machtvollen Ereignissen der Natur die Hand des Gottes, der mich liebt und der mich führt. Ich habe ja oft den weiten Blick des Glaubens gar nicht. Gerade da, wo ich die Menschen sehe, die Menschen, die mir so viel Not bereiten, da ich die Gefahr, die Bedrohung sehe, ich muss doch loben. Und das Schöne in diesem Psalm 108 ist, dass er die Macht Gottes rühmt, Gott, der da ist. Wir hatten eigentlich uns den Floh ins Hirn gesetzt, als ob wir die Macker wären. Wir hatten uns das eigentlich gemacht, dass wir irgendwas drehen können. Wir sind doch bloß die kleinen Dienstboten Gottes. Wir sollten hinhören und sagen, Gott, was hast du heute für Kommandos für uns? Wo schickst du uns hin? Wo können wir was tun, was Sinn hat? Nur aus dem Hören kommt das richtige Tun. Nur aus dem Blick auf den Herrn, der das Kommando und die Strategie hat, kann unser Leben fruchtbar sein. Wir können uns etwa vorstellen, dass dieses Psalmlied vom David auch in dieser schweren Wüstenepoche gesungen wurde. In einem dieser Psalmen 57 oder 60 spielt das ja eine Rolle. Jawohl, als ihn die Philister, na, da ist es, also vor Saul in die Höhe floh, das ist 57, hat er das eine Loblied gesungen, in der Höhle Adullam. Sie wissen noch, wie das war. Saul hat ihn mit einer großen Zahl Soldaten gejagt. Ich glaube, in der Situation waren sie noch nie, dass es um Tod und Leben ging. Und der David hat sie versteckt, das ist der Psalm 57. Und das war ja so gefährlich, er hat sich hinten in der Höhle versteckt. Und jetzt kann es ja passieren, dass man bloß husten muss und dann ist man verraten. Er wartet ja, bis Saul schläft und dann geht er vor und schneidet den Zipfel ab. Aber vorher in der großen Not singt er sein Lob. Du bist Herr und es untersteht alles deinem Kommando. Wir sagen uns das viel zu wenig und wir erinnern uns viel zu wenig daran, dass Gott alles in seiner Kontrolle hat. Und denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und das, was Sie jetzt heute Abend auch bekümmert, sollen Sie einfach vor Gott ausbreiten und sagen, ich lege das in die Hand Gottes hinein. Und ich weiß, dass das einfach menschlich nicht gelöst werden kann. Aber Gott, der Herr, ist mächtig und er kann das lösen. So. Es ist auch schön, wenn man sich Verse zusammenstellt, das machen viele von Ihnen auch, unsere Leute, die das auswendig lernen, die gerade eben noch studiert haben, ist doch schön, wenn man sich Verse auch zusammenstellt, von dem Lied ein Vers und von dort. Man darf sich sogar Lieder auch nach einer anderen Melodie singen, wenn sie einem nicht gefallen. Manche meinen, das sei schon was ganz Schlimmes. So hat hier David auch die schönsten Lobteile von den beiden Psalmen zusammengestellt. Für uns eine Anregung, wie man das Lob Gottes sich auch vergegenwärtigen kann. Jetzt fangen wir beim Vers 2 an. Gott, mein Herz ist bereit. Warum denn spricht er vom Herz? Was meint er mit Herz? Wir meinen ja mit dem Herzen immer das Gefühl. Ist auch wichtig. Wenn ich das Wunschkonzert beim Autofahren höre, morgens zwischen 11 und 12, da merke ich auch, wie vielen Leuten das auch wichtig ist. Die suchen etwas, was ihr Gemüt anspricht. Musik, die sie, so bayerische Holzhackerbuhn oder sowas, da ist doch meist sowas, was gewünscht wird, das geht so mir unter die Haut, da ist so was Schönes drin. Fischerchöre, große Gottlob. Und dann habe ich gesagt, genau, da ist doch was drin von der Größe und Macht Gottes, so wunderbar. Und beim Herzen ist aber hier in der Bibel nicht das Gefühl gemeint, sondern mein innerstes Ich. Es kommt ja auch nachher, meine Seele sollte bereit sein. Wache auf, meine Seele. Gerade da, wo die großen Traurigkeiten liegen. Unsere Seele ist ja oft so belastet. Und das kommt ja kaum zum Vorschein. Das ist ja heute die Medizin, die viele brauchen, die Seelenbetreuung. Die Psychiatrie, an die Arbeit an der Seele. Ich kann mir denken, dass schon durch dieses Singen, durch dieses innere Öffnen für Gott manches Befreiende geschieht. Es ist wichtig vor dem Singen, dass ich nicht in einer Bitterkeit lebe. Damit ich nicht dauernd in dem Gefühl herumgehe, mir ist im Leben alles quergelaufen, sondern dass ich Gott lieben kann und dass ich ihm von Herzen danken kann und das auch wirklich von innen heraus bejahen kann. Herr, du hast mein Leben in deiner Hand. Wir haben ja bei uns sehr viel traurige und verzagte Leute und man muss sich vergegenwärtigen, dass ja unser Wohlstand so unermesslich groß ist. Ich habe es heute meinen Senioren in der Bibelstunde gesagt, die meisten Menschen auf der Welt können sich nie einen Arztbesuch leisten, die können sich nie ein Medikament kaufen. Wir haben nie die Hoffnung, dass sie irgendwo aus dem Elend herauskommen. Die Slums der Großstädte wachsen rapide nur weiter. Wir leben in einem solchen Überfluss und die Menschen sind wahnsinnig unglücklich. Sicher, ich möchte jetzt nicht in die ÖTV-Verhandlungen heute Abend noch eingreifen. Es ist maßlos ungerecht, wie wir alle behandelt werden. Es ist wirklich schlimm, wie wir alle gedrückt werden. Es geht jetzt gar nicht um Geld. Verstehen Sie, es geht gar nicht um Aktuelles, sondern wir haben alle ein Gefühl, irgendwo geht es uns ganz arg schwierig. Und ich glaube, dass uns das fehlt, dass wir das Wissen haben, Gott ist der Herr. Mich hat es ja, ich habe es Ihnen jetzt ein paar Mal erzählt, so arg da auf dieser Afrika-Reise gestärkt, wo ich um unseren Simon so im Sorge war, der noch bei unserer Johanna noch nicht geboren war, wo diese Frau in Ghana sagte, Gott hat es in seiner Kontrolle. Ich habe das nicht gedacht, nachdem die Befunde der Ärzte so schlimm waren, dass das wirklich wahr ist. Und das geht seitdem mit mir, dass ich denke, man muss es viel kindlicher sagen. Gott hat es in seiner Hand. Und ich hätte keine 5 Pfennig mehr drauf gegeben, dass das ein gesundes Kind sein könnte. Und so tut Gott das wunderbar. In seiner Hand. Er führt uns auch durch schwere Dinge und lässt uns auch viel Schweres erleben. Aber dass wir einfach sagen, Gott, du bist der Chef und du bist der Herr. Und ich lege das in deine Hand und ich will singen und spielen. Und mich einfach freuen, so wie ein Kind unter den Eltern, unter Mutter oder Vater sich nicht sorgt, wie das weitergeht. Vielleicht ist das heute auch ein Blödsinn, wenn man das so beobachtet, wie ja viele Leute
etwa mitten in der Golfkrise die Kinder Fernsehnachrichten angucken lassen, mit denen die ganze Problematik eines Krieges besprechen, nachher sagen, die Kinder könnten nachts nicht mehr schlafen und die bräuchten jetzt eine psychotherapeutische Behandlung, die seien von den Ängsten heimgesucht. Das ist ja das Schöne, dass ein Kind normalerweise aufwächst und sich gar nicht drumherum sorgt. Wir haben doch kaum was erlebt, abgesehen von den Bomben, die wir nachts gehört haben im Bombenkrieg, weil die Eltern uns den Frieden und die Geborgenheit geschenkt haben. So wachsen Kinder auf. Und das ist eigentlich die Art des Glaubens, nicht blind zu sein, aber dass man in der Geborgenheit Gottes lebt. Es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir nützlich ist. Schöne Lied von Paul Fleming. Und nehmen Sie doch diese Glaubenslieder, Gottvertrauen, Kreuz und Trost. Ich habe diesen Schutz und ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele. Bring das doch Gott als Lob dar. Mein Herz ist fest, meint das eigentlich. Mein Herz ist entschlossen. So ist im Urtext gemeint. Mein Herz ist bereit, mein Herz ist fest, mein Herz meint es ernst und will dich loben. Mein Herz, das ist ja das, was sonst den Knieschlotter auslöst, dass die Angst kommt. Gibt doch Situationen, wo wir einfach sagen, in Prüfungen, da zittere ich. Ich will aber aus der Tiefe heraus fest im Loben bleiben und darum können die Gefahren mich nicht mehr bedrücken. Welche Art der Melodie wir auch gebrauchen bei unseren Liedern, ich glaube, das wechselt in jeder Generation und die Lieder dürfen auch so von uns gewählt werden, wie wir sie lieben. Hier ist von den Begleitinstrumenten noch geredet, Psalter und Harfe. Wach auf, Psalter und Harfe. So schön, wenn jemand die Gabe hat, wie unsere Frau Rieker, dass man dann die Töne wirklich so dem Instrument entlocken kann. Ist doch herrlich, wenn die jungen Leute so das tun, wie am Sonntag. Und da mag es Geschmacksgruppierung geben, das darf doch jeder tun, wie man will. Mir hat ein erfahrener Oberstudiendirektor im Ruhestand in diesen Tagen erzählt, wie sein Mentor in der Pädagogik, das war der unvergessliche Herr Griesinger, der da oben gewohnt hat in der Neffstraße, den habe ich noch als Kind erlebt im Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, der hat gesagt, Kitsch ist das, was einem am meisten gefällt. Und dann wird man vielleicht toleranter, damit man nicht immer seine Kunstrichtung dem anderen vorschreibt. Gut, ich will jetzt nicht über die Frage streiten, sondern dass das auch mit der Harfe und mit den Psalmen geschehen kann, auch mit den Liedern. Ich merke ja immer wieder, es darf ein Lied gut sein, wo man immer neu die Größe Gottes entdeckt. Wir werden den Vorzug von jeder Art eines Liedes entdecken, heute auch, wo wir sehr viel am internationalen Lied gut teilhaben. Das ist schön. Ich will das Morgenrot wecken. Ich will schon singen in der Nacht, wenn der Morgen anbricht. Das ist eine wunderbare dichterische Aussage. Und ich will das gleichsam herbeilocken über unsere dunklen Städte hinein. Ich habe einmal in meiner Studentenzeit bei Daimlers längere Zeit gearbeitet, in der Gesenkschmiede und im Automatensaal. Und da haben wir auch diese 12-Stunden-Schicht mitgemacht. Das war dann immer so schön, wenn man dann im Oktober, wo es ja so kalt war, um 5 Uhr mit dem Fahrrad hinunterfuhr. Und wenn man so eine Stadt erlebt, war für uns als Schüler völlig neu. Man hat dann natürlich gespart, um dieses Straßenbahngeld nicht zu brauchen. Aber wenn man dann sah, da sind dann die Obdachlosen aus ihren Zeitungen herausgekrochen. Das waren so die ersten Gestalten, die sich geregt haben. Weil man da fuhr man noch die Königstraße runter, Schlossplatz vorbei und so weiter. Und wie so eine Stadt zum Leben erwacht, die letzten Gestalten verschwinden. Aber wenn man in diesen Morgen hinein das Lob Gottes singt, ist ja wichtig auch bei Ihnen, wenn Sie aufstehen. Der erste Blick soll nicht der Morgenzeitung gelten, sondern dem Gotteslob und dem Wort Gottes, damit man einen anderen Blick in die Realitäten dieser Welt hat. Ich will das Morgenrot wecken. Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern. Ich will dir das Lob singen unter den Leuten. Ich will das in die Welt hineinsingen, das soll jeder wissen. Und das schönste Kennzeichen eines gläubigen Menschen ist seine Freude. Man kann nicht missmutig Gott dienen. Das müssen die anderen spüren, dass wir geborgen und ohne Sorge sind. Vielleicht geht es manchen auf den Wecker oder, wie sagt man, auf den Keks. Dann muss man eben trotzdem sagen, ich bin unbesorgt und ohne Angst.
Denn deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist, und deine Treue, soweit die Wolken gehen.
Wenn Sie mal auf dem Rücken liegen, im Liegestuhl, vielleicht kommen Sie auch nochmal zum Ruhepäuschen im Urlaub, und dann sehen Sie den Wolken nach, wie die an der Weite des Himmels vorüberziehen. Diese Aussagen sind ja viel schöner als unsere Zehntausende von Kilometern, die wir sonst haben, der Erdumfang mit 40.000 Kilometern. Man einfach so denkt, die Weite der Welt ist Gottes Raum. Es ist ja immer wieder auch schwer für unsere Mitarbeiter bei christlichen Fachkräften international, wenn sie hinausgehen, sich von den Eltern lösen. Ich habe großen Respekt vor all den Eltern. Manche Mitarbeiter, die todkranke Eltern zu Hause zurückbringen mit einer unheilbaren Krankheit und so weiter, und dann lässt man sie ziehen und weiß, sie sind in der Hand Gottes draußen. Man weiß ja nicht auch, was an Bedrohung geschieht. Diese Sorge, die wir oft haben, ist ja eine Sorge des kleinen Glaubens. Was könnte da alles passieren? Und schon in der Hohenheimer Straße kann einem viel passieren. Deshalb, wir sollten mehr davon leben. Deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist. Das ist doch diese unverdiente Güte Gottes, die mich hält. Gnade. Was unverdient mir zufällt. Dass Gottes Liebe mich trägt und dass er mich kennt und ein Auge auf mich hat. Und deine Treue, soweit die Wolken gehen. Wir hatten das schon verschiedentlich besprochen, dass das Wort Treue ein Wort ist, das Gott vor allem anderen hat. Und wir, die wir heute das Wort Treue kaum mehr benutzen, leider, zu den edelsten Bezeichnungen der Menschlichkeit gehört, dass man treu ist. Das Wort der Treue darf überhaupt nie aufgelöst werden. Ich glaube, wir können uns manche Probleme mit menschlichem Zusammensein ersparen, wenn die Treue gelebt würde bei uns. Wenn sie uns auch als Lebensziel wieder groß war. Ich glaube, das ist eine Sache, die uns wichtig wird. Ich will treu sein. In meinen Aufgaben, im Kleinen treu. Im Drandenken treu. Sie sind sicher auch ganz verletzt, wenn Sie denken, da hat jemand nicht dran gedacht. Todestag und sonst wo. Die Treue ist was Wunderbares. Sie lieben. Gott ist treu. Gott lässt sie nicht laufen. Er kennt seine Leute. Er geht ihnen nach, soweit die Wolken gehen. Überall in der Welt und weit darüber hinaus hält Gott seine Leute. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Länder. Ruf doch nochmal aus. Herr, lass deine ganze Macht noch einmal über dieser Erde sichtbar werden. Zeige deine Größe über dieser Welt. Deine Herrlichkeit. Ich möchte dieses Wort auch nochmal übersetzen. Man muss ja immer den biblischen Zusammenhang sehen. Das hilft Ihnen schon, wenn Sie eine Konkordanz, also dieses biblische Nachschlagewerk zur Hand nehmen. Herrlichkeit ist der Lichtglanz Gottes. In der Weihnachtsgeschichte heißt die Klarheit des Herrn. Das ist genau das Gleiche. Im heißt Hebräisch Kabot, das ist eine, kann man gar nicht umschreiben, da heißt oft auch die Ehre oder Macht übersetzt. Die Erscheinung Gottes, wenn nur ein Lichtstrahl, der Morgenglanz der Ewigkeit in unsere dunkle Welt fällt, wenn etwas von der Nähe Gottes spürbar wird, wenn man etwas ahnt von der Größe Gottes, dann schauen Menschen auf und sehen und staunen. Herr, lass deine Herrlichkeit, lass uns deine Herrlichkeit ferner noch sehen in dieser Zeit. Da singt man das so runter, die Herrlichkeit Gottes. Das ist natürlich, er ist der Herr und das ist die dem Herrscher angemessene Größe. Aber es ist noch viel, viel mehr damit gemeint. Es ist das, was man gar nicht sehen kann. Das, was der Jesaja sah, als er den Herrn sah und die Engel, die Cheruben, diese Herrlichkeit umgeben und der Saum seines Gewandes füllte den Raum. Das war die Größe und Macht Gottes. Herr, lass doch uns etwas sehen in dieser Welt von deiner Macht und deiner Größe. Und dann bittet er darum, dass die Freunde Gottes errettet werden. Es gehört dazu, dass wir alle unter diesen Bindungen leiden, ob das Bindungen des Bösen sind oder Bindungen durch Menschen. Hilf mit deiner rechten Hand, das ist die Hand, das haben wir letztes Mal schon, die Taten tut und die eingreift. Und nun hat Gott etwas gesprochen. Was hat er denn gesprochen? Das betrifft nun das Land Israel. Gott hat eine Verfügung getroffen, dass dieses Land den Nachkommen Abrahams gehört. gibt es Leute, die sagen, na, ich lese mal in der Zeitung, die Israelis, die können doch nicht auf Sachen vor 3000 Jahren ihren Besitz anspruchen. Warum eigentlich nicht? Das einzige Volk, das je in dieser Welt war, werden das noch ausgiebig durchnehmen, das überhaupt ohne Raum, ohne Land weitergelebt hat. Wo sind die Goten? Wo sind die Sueben? Wo sind die Hunnen? Wo sind sie denn alle? Wo sind die ganzen Völker, von denen man einmal gesprochen hat? Wo sind die Galater? Weg. Und die Juden sind da, ohne Land. Und der Herr hat gesagt, und da, ich werde dieses Land euch geben. Und er hat das zugesagt, für den David war das ja schwer, der so viele Kriege führen musste. Ist mir rätselhaft, wie Christen dazu kommen, behaupten zu können, Krieg dürfe nach dem Willen Gottes nicht sein. Ich weiß nicht, ob die gar nicht Bibel gelesen haben. Vielleicht haben die irgendein ganz anderes Buch gelesen. Ich fürchte, dass Krieg und Kriegsgeschrei sein werden, wie es Jesus gesagt hat. Leider, solange Menschen sind. So kennen wir es ja auch aus unserer Stadt. Also nicht nur der Krieg schlimm, sondern es ist alles schlimm, wo Menschen gegen Menschen stehen. Aber Unrecht ist auch schlimm. Und Unterdrückung ist auch schlimm, nicht bloß Krieg. Das ist eigentlich alles schlimm, was gegen Gottes Willen ist. Und da sagt Gott seinem Volk so, ich will dir Raum und ich will dir Frieden schaffen. Und der David, der das ja schon erlebt hat gegen die Philister, also gegen den Goliath zu Felde zog. Sie müssen sich einmal vorstellen, was der Angriff der Philister war. Die Philister waren ja ein zugezogenes Volk durch eine Völkerwanderung aus dem Norden und niemand weiß bis heute, woher sie kamen und haben diesen schmalen, fruchtbaren Landstrich leer geplündert. Und die Leute sind verhungert, die hatten keinen Lebensraum mehr. Und dann steht dieser Einzelkämpfer Goliath hin und lästert den Gott Israels. Und der David geht hinaus und sagt, und Gott wird für mich streiten. Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth und ich fürchte mich vor dir nicht. Und er erlebt, wie er Israel befreien darf. Nun geht mir es nicht darum, dass wir einen Befreiungskrieg führen, sondern dass wir das in unseren Bedrängnissen erleben, wo wir sagen, wir kennen keinen Ausweg mehr. Herr, du hast geredet. Dein Wort wird erfüllt. Der Plan Gottes wird in diesen Tagen zum Ziel kommen. Und darauf verlasse ich mich. Und dann wird das so schön gesagt, ich will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. Gilead. Gilead ist das Gebiet drüben über dem Jordan. Das gehört heute zu Jordanien. Manasse ist auch mein. Wissen Sie, wenn das heute Abend einer in der Klagemauer, in der Westmauer Jerusalems liest, das hat Gott irgendwo drin, wie das geht mit der Westbank, ich weiß auch nicht wie. Aber Gott wird es klären. Juda ist mein Zepter. Moab, das Gebiet jenseits des Toten Meeres, wo die Naemi herstammte. Ruth und Naemi. Moab, die Moabiterin. Und Moab ist mein Waschbecken. Was ist denn da gemeint? Also Waschbecken, das ist ja etwas, was aus dem Sanitärbereich kommt. Damals hat man natürlich so Waschschüsseln gehabt und das war nicht sehr appetitlich. Also in der Waschschüssel tut man nicht gerade Salat waschen, sondern seine Füße. Also es ist mehr für die Hygiene und nicht so. Also, und da wird auch gesagt, sehen Sie die Moabiter, die da immer wieder vor Israel standen mit ihrer Heeresmacht. Lass sie doch. Ist doch bloß Waschschüssel Gottes. Gott hat da ist ein Funktionsgerät. Gott weiß, wozu er die hat. Bei Gott hat jedes Volk seinen Plan nach der Einteilung Gottes. Und ich will meinen Schuh, das war so die Sandale, über Edom werfen. Edom, die Berge von Edom, die gehen dann weiter in den Süden hinunter. Das ist das Stück, das heute auch zu Jordanien gehört. Und da ist ja die Stadt Petra. Und jetzt gucken Sie mal, ob das nicht auf die Stadt Petra hinführt. Aber das ist bloß jetzt meine Vermutung. Auch manche Ausleger sagen, Vers 11, wer wird mich führen in die feste Stadt? Das haben wir ja noch nie geschafft, dass wir nach Petra kamen. Es wäre auch schade, dass man deshalb viele Tage in Jordanien zubringt. Es ist eine Wahnsinnsfelsenstadt. Hat nur einen 4 Meter breiten Eingang. Und dann kommt man Kilometer weiter in diese riesigen Felshöhlen, die ja wunderbar ausgehauen sind, heute nach 2000 Jahren. Sie haben die Bilder ja gesehen von diesen riesen Felswänden, wo die Leute wohnten. Die Nabatäer, war das nicht von denen? Wer wird mich leiten? Wer wird mich führen in die feste Stadt? Wer wird mich nach Edom leiten? Das ist eigentlich die größte Stadt, die es dort im Edomiterland gibt. Ganz egal, was damit gemeint ist, jedenfalls, wenn das alles so schwierig ist, Gott wird da mich führen, Gott wird mich leiten und ich darf meinen Schuh drüber werfen, so wie es ein junger Bursche macht in der Freude am Leben, der sagt, ach was, ist doch alles nicht wichtig. Er lässt sich von den Tagesereignissen gar nicht bekümmern. Wirst du es nicht tun, Gott, der du uns verstoßen hast. Gerade da, wo man meint, man sei von Gott verlassen und ins Leiden geführt. Sehen Sie, wir können dieses Lob noch ganz anders singen, wenn wir etwa an die herrlichen Zukunftsblicke denken in der Offenbarung. Ich sah die Schar vor dem Thron Gottes, die stand und singt ihre Loblieder mit Palmen in den Händen. Ich darf heute schon in dieses Loblied einstimmen, wo ich sage, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt. Ehre und Preis und Macht sei Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Einzige, was Gott nicht untertan ist, ist diese Welt mit ihren Völkern und mit unserem eigenen störrischen Herzen. Oder ich darf das schöne Lied singen, das Paulus ja uns gegeben hat, in Römer 8. Ist Gott für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Er hat ja seines eigenen Sohnes nicht verschont. Wie sollte er uns nun nicht alles schenken? Soll ich denn nicht fröhlich sein? Soll ich nicht auftrumpfen und singen? Und dann fügt David das auch noch an, schaff uns Beistand, schaff uns Beistand. Ich darf Gott auch die Not noch einmal nennen, er weiß sie, ehe wir rufen. Darum bin ich eigentlich froh, dass dieser Psalm 108, der mir gar nicht bekannt war, mir jetzt so lieb geworden ist und dass wir das miteinander praktizieren dürfen, in manchen Engpässen und Nöten und mit dem Ausblick, wir wollen Taten tun. Wir wollen was mit Gott erleben, wir wollen große Dinge tun. Wir wollen erleben, wie Gott die Werke des Teufels zertritt, zerstört, dass der nichts mehr tun kann. Ich wünsche mir wieder so eine junge Generation, die mit ihrem Herrn auch wirklich etwas wagt. Wird heute sehr wenig evangelisiert, wird sehr wenig mit den Gottlosen unserer Zeit gerungen, die Taten Gottes ausgerufen. Erwartet, dass Gott auch heute mittendrin in den schlimmsten Zentren des Unglaubens sein Reich baut. Ein William Booth hat die schlimmsten Nachtlokale und Säuferlokale, wo das, heute würde man sagen, wo Rauschki verhandelt wurde, da ist er hin. Er hat gesagt, das müssen Stätten des Reiches Gottes werden. Und er hat es erlebt. Mit Gott. Nichts weiter als mit dem Vertrauen auf Gottes Macht und Sieg. Und wir haben uns so angewöhnt, dass wir dann sagen, ja, jetzt lassen wir das alles so laufen. Wir sollten wieder mit Gott Taten tun, weil Gott auch in unseren Tagen sich mächtig erweisen will. Und nicht bloß auf dem Missionsfeld, sondern auch bei uns. In unserem Lebenskreis und da, wo wir stehen. Jetzt können Sie es für sich nehmen, jetzt können Sie es auch für die Dienste nehmen und dann fröhlich dieses Lob singen.